Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der ehemals letzten Generation. Ich bin Ronja und ich mache den Podcast heute zusammen die Aufnahme mit Lina. Und ja, Lina, wer bist du? Stell dich mal kurz vor.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch diesen Podcast weiterhin anhört. Wir nehmen heute am 2. August auf. Ich bin Lina, ich bin 22 Jahre alt noch und ich war ganz lange bei der letzten Generation aktiv und habe da viel verschiedene Rollen ausprobiert und viel Protest gemacht. Und jetzt bin ich in einer der Nachfolgeprojekte bei der neuen Generation aktiv und da kann ich später auch noch ein bisschen was zu erzählen, was wir gerade so machen. Ronja, was machst du gerade so?
Ja, ich bin Ronja, ich bin 26 Jahre alt. Ich war auch lange Zeit bei der letzten Generation, vor allem hier auch in Bayern aktiv, bei verschiedensten Protesten dabei und bin gerade in keiner der beiden Nachfolgebewegungen so richtig drin. Schnupper immer mal wieder bei einzelnen Aktionen rein, aber bin gerade vor allem mal wieder ein bisschen im Fokus auf das, was ich sonst viel mache, nämlich Musik und mache gerade ganz viel politische Musik. Zu ja, Klimakatastrophe, Rechtsruck und allem Möglichen, was mich so bewegt.
Erstmal noch zu deiner Musik, da wollte ich gerade noch kurz was zu sagen. Ja, also das ist wirklich, die hat mich in so vielen Situationen deine Musik schon so tief bewegt und motiviert und mir so das Gefühl gegeben, ich bin jetzt hier am richtigen Ort und ich mache das Richtige mit dem Protest, den man irgendwie macht, auch wenn das ein Schritt aus der Komfortzone ist und so. Also es ist wirklich was, was einen gut begleiten kann, wenn man im zivilen Widerstand ist und auch in so, sag ich mal, ja, sich halt hin und wieder oder öfters mal in so Ausnahmesituationen befindet. Da hat deine Musik auf jeden Fall immer einen, ja, richtig, richtig weitergeholfen. Das wollte ich noch sagen.
Das ist schön zu hören.
Und dann starten wir rein. Genau, wir dachten, dass es ja vermutlich am interessantesten ist in diesem Podcast. Immer noch einmal im Monat hatten wir jetzt gesagt, darüber zu sprechen, was geht bei der letzten Generation, weil das ja auch immer noch weitergeht, was geht bei den beiden Nachfolgeprojekten. Wir werden immer einen Interviewteil dabei haben. Diesmal macht Raoul den Interviewteil und spricht mit jemandem aus der österreichischen Kampagne. Da sage ich gleich auch noch was zu. Genau. Und kommen wir also zu dem, was gerade bei der letzten Generation so geht. Und zwar hat ja, und das habt ihr vermutlich alle mitbekommen, die letzte Generation hat ihren Namen abgelegt wegen der physikalischen Realität, weil sich vieles, vieles verändert hat, weil wir uns nicht mehr mit Sicherheit sagen können, dass wir die letzte Generation vor den Kipppunkten sind. Und weil wir gesagt haben, wir wollen immer ehrlich auf Situationen reagieren und auch ehrlich reflektieren und anpassen, was wir tun. Und so hat es quasi diesen Schritt gegeben, neue Projekte, die neue Sachen ausprobieren. Die letzte Generation ist aber ja nach wie vor ein Ort, wo, sag ich mal, wo Menschen zusammenkommen, Menschen, die krasse Sachen miteinander gemacht haben, also Menschen, die zusammen auf Straßen waren, zusammen eingesperrt waren, zusammen an den Ölpipelines waren, also alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt die letzten Jahre, das sind alles Menschen, das sind alles Individuen, die da irgendwie krasse Erfahrungen und ihren Körper eingesetzt haben. Und deswegen geht es natürlich noch weiter, diese Verbindungen bestehen noch und die letzte Generation steht natürlich auch noch viel vor Gericht. Also das ist natürlich was noch so ein Nachspiel quasi ist von den Protesten, die wir die ganzen letzten Jahre gemacht haben, als wir gesagt haben, wir wollen ja Feueralarm sein, wir wollen darauf aufmerksam machen, dass hier gerade gewaltig was schief läuft. Genau, das heißt, das ist auf jeden Fall was noch viel passiert, Gerichtsverfahren. Und das ist auch das, worüber Raoul später im Interview sprechen wird. Und zwar mit Laila, die mit Anja zusammen aus der österreichischen Kampagne das erste Gerichtsverfahren zu einem All Kills Protest, als wir diesen Protestabschnitt quasi hatten, auf Flughäfen international koordiniert. Die hatten ihr erstes Gerichtsverfahren dazu und werden dann dazu gleich noch sprechen. Und dann sind wir natürlich nach wie vor, die letzte Generation war oder ist in einem großen internationalen Netzwerk, wo natürlich auch ganz viel passiert. Also da haben jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder so Treffen stattgefunden. Das habt ihr vielleicht auf Social Media verfolgt. Eine Female Leadership Conference, die erste hat da stattgefunden. Da war ich leider nicht dabei. Carla war zum Beispiel dabei, Carla Hinrichs. Und da sind ganz viele Frauen aus den verschiedenen Ländern zusammengekommen und haben sich gegenseitig empowered, zusammen gelernt, zusammen eine gute Zeit verbracht. Und das ist natürlich auch noch was, das weitergeht, diese Verbindung im internationalen Netzwerk.
Ja, danke für den kurzen Abriss. Ich finde es auch richtig fand das richtig spannend, als ich gesehen habe, dass es dieses Female Leadership-Treffen gab. Das sah auf jeden Fall sehr, sehr interessant und spannend aus. Und irgendwie wichtiger Austauschraum, glaube ich, da auch aus dem, was wir schon alles erlebt haben, was zu lernen und irgendwie weiterzugehen.
Und was natürlich, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen hier im Podcast, was natürlich eine Sache ist, Leute stehen nach wie vor Gericht für Sachen, für Proteste, die sie gemacht haben und werden immer noch zu verschiedenen Strafen verurteilt. Und deswegen kommt immer wieder über unsere letzte Generation Social Media Kanäle Aufrufe zu Spendenkampagnen. Also, dass quasi Leute versuchen, Geldstrafen, Repressionskosten, dass sie versuchen, das zusammenzubekommen. Und wenn ihr irgendwie noch die letzte Generation unterstützen wollt, dann ist das auf jeden Fall ein Ort, wie das quasi direkt Menschen unterstützt, die die ganzen letzten Jahre quasi protestiert haben mit der letzten Generation, sie zu unterstützen, gemeinsam die Repressionskosten zu tragen. Das war mir noch wichtig zu erwähnen. Fällt dir sonst noch was ein, Ronja?
Ich glaube, höchstens noch hinzuzufügen, also in den meisten Städten, wie du gesagt hast, laufen noch Gerichtsverfahren und es gibt meistens auch, also viele dieser Verfahren werden auch auf, ich weiß nicht, ob das immer noch auf der alten Homepage gelistet wird, da müsste ich selber nochmal nachschauen. Also genau, wenn ihr das mitbekommt, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, euch auch einfach solidarisch mit in Gerichtsverfahren reinzusetzen. Für viele ist das auch ein schönes Zeichen von Support zu wissen, da sitzen Leute drin im Verfahren, die dahinter stehen, was wir gemacht haben. Und wenn ihr so wisst, dass bei euch in der Stadt da ab und zu Gerichtsverfahren sind, dann fragt gerne mal, ob ihr da irgendwie mit vorbeikommen könnt. Die sind fast immer öffentlich. Ist auf jeden Fall auch sehr spannend, sich das mal noch anzuschauen.
Ja, voll. Danke dir. Ja, dann hören wir uns jetzt das Interview an, was Raoul geführt hat mit Laila zu dem Gerichtsverfahren im Rahmen der All-Kills-Proteste. Bis gleich.
Hallo ihr Lieben, ich bin Raoul Semmler. Ich bin 2022 zur letzten Generation gekommen und habe dort verschiedene Rollen übernommen. Ich habe mal das Regio-Team Südwest mit begleitet und viele Trainings gegeben, Protesttrainings und ja, auch diesen Podcast mit erfunden und habe für diese Folge ein Interview mit Laila geführt. Laila war lange bei der letzten Generation in Österreich aktiv und auch bei ein paar Protesten in Deutschland. Ein Protest, der für sehr viel Aufregung gesorgt hat oder für Aufmerksamkeit, war eine Blockade am Flughafen in Stuttgart. Für diesen Protest war sie auch mit Anja aus Österreich vor Gericht vor 2 Wochen in Nürtingen bei Stuttgart. Und ja, dieser Prozess war recht wild und auch aufregend für die beiden. Also aufregend auch im Sinne von, sie haben sich darüber aufgeregt, über das Urteil der Richterin, was auch ein bisschen hanebüchen vielleicht war oder die Realität vor allem verkennt. Hört selbst gleich das Statement, was die beiden danach abgegeben haben und anschließend das Interview, was ich mit ihr am Samstag, den 2. August geführt habe. Viel Spaß dabei und bis ganz bald wieder.
Der Rechtsstaat schützt Gesetze um jeden Preis, auch wenn der Preis Milliarden von Menschenleben sind.
Wir wurden heute am Amtsgericht Nürtingen von unserem Protest am Flughafen Stuttgart 2024 zu 180 bzw. 150 Tagessätzen verurteilt. Die Richterin meinte dazu in ihrer Urteilsbegründung, wir könnten mit unserem Protest ja den Klimawandel nicht stoppen.
Wir fragen uns ganz ehrlich, wie hätten denn wir den Zivilisationskollaps aufhalten sollen, wenn sich Konzerne und Regierungen aktiv dazu entschlossen haben, einen kollektiven Mord an der Menschheit zu begehen. Die, die wirklich die Verantwortung dafür gehabt hätten, den Klimakollaps zu stoppen, die haben ihre Verantwortung nicht wahrgenommen.
Wir können den Zivilisationskollaps nicht mehr aufhalten. Das bedeutet an der Stelle Schadensbegrenzung, schauen, wie wir durch diese Katastrophe gemeinsam solidarisch durchstehen können und auf uns schauen.
Wir müssen menschlich bleiben, solidarisch handeln und schauen, wie wir diesen Kollaps durchleben wollen. Ob wir es im Faschismus machen wollen oder ob wir uns ressourcengerecht aufteilen wollen und aufeinander schauen.
Hallo Laila, wie schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Kennst du unser Podcast überhaupt schon?
Ja, den kenne ich schon.
Ah, toll. Bist du treue Hörerin oder eher so manchmal?
Manchmal.
Sehr gut, sehr diplomatisch ausgedrückt. Schön. Dann weißt du vielleicht auch schon, dass die Frankfurter Polizei uns gerne hört?
Ja, das habe ich auch schon mitbekommen.
Ach, großartig. Ja, wir haben nämlich jetzt neues Aktenmaterial, habe ich mir überlegt, weil die bestimmt auch mit den anderen Oil Kills Protesten verbunden sind. Die KollegInnen aus Frankfurt, Grüße gehen raus. Ja, und ihr habt ja auch vor kurzem euren ersten Prozess gehabt. Also ich und wahrscheinlich auch die erste Instanz, ne, Amtsgericht vermutlich, in Stuttgart. Ihr habt ja auch ein kleines Statement abgegeben, das ich ganz spannend fand. Aber vielleicht magst du erst mal kurz erzählen, wie das Ganze für dich war.
Ja, genau. Wir hatten beim Amtsgericht Nürtingen Verhandlungen zum Flughafenprotest in Stuttgart. Vor 2 Wochen war das jetzt und es... ja, ich war sehr aufgeregt davor und ja, war ein bisschen nervös einfach. Aber grundsätzlich habe ich mich trotzdem sehr sicher gefühlt, weil ich wusste, warum ich es gemacht habe. Und ich wusste auch, dass es das Richtige ist. Und ich wusste, egal was rauskommt, ich werde die Konsequenzen dafür tragen. Und die Gerichtsverhandlung hat dann ungefähr so 4 Stunden gedauert. Und wir wurden dann zu... 105, also ich zu 150 Tagessätzen 15 Euro und Anja zu 180 Tagessätzen 15 Euro verurteilt. Wegen Sachbeschädigung zweifacher, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch. Genau.
Das, ja. Ja. Das ist ja ganz schön heftig, ganz schön krasses Urteil. Waren Leute mit dabei, die solidarisch euch begleitet haben?
Nein, wir waren alleine dort. Und es war auch okay für uns, weil wir zu zweit waren. Aber ja, es ist schon einfach krass, da vor Gericht zu stehen und zu wissen, dass die eigentlich vor Gericht stehen sollten, eigentlich die Flughafen Stuttgart GmbH ist. Weil sie halt einfach mitverantwortlich sind für den Tod von Millionen von Menschen. Also deswegen fühlt sich's einfach, jede Sekunde da drin fühlt sich einfach so absurd an, weil es moralisch so falsch ist. Ja, aber es war trotzdem okay und aushaltbar für mich in der Situation.
War das jetzt dein wievielter Prozess?
In Deutschland tatsächlich mein erster Prozess. Oh. Weil ich ja die meisten Proteste in Österreich gemacht habe, mit der letzten Generation Österreich, und dort schon mehrere Gerichtsverhandlungen hatte, aber in Deutschland hatte ich tatsächlich davor noch nie einen.
Oh, wow. Und war es irgendwie anders?
Ja, es war schon anders, weil der Ablauf auch ein bisschen anders ist in Deutschland als in Österreich.
Habt ihr euch selbst verteidigt?
Sorry. Wir haben uns selbst verteidigt, ja.
Oh, wow. Beide. Obwohl ihr jetzt nicht das deutsche Rechtssystem krass kennt oder so.
Ja, genau, also ich zumindest nicht so gut. Mhm. Und ja, aber ich wusste, dass ich mich sicher genug damit fühle, vor allem beim Amtsgericht noch mich selbst zu vertreten. Mhm. Und wir haben jetzt auch Berufung eingelegt und gehen damit zum Landgericht, weil für uns natürlich nicht hinnehmbar ist, dass Menschen einfach verurteilt werden, wenn sie das Richtige tun.
Ja, und vor allen Dingen auch in dieser Höhe, ne? Mhm. Ich fand die Beurteilung der Richterin sehr interessant, oder die Erklärung, sage ich mal so, was du auch im Videostatement oder ihr im Videostatement öffentlich gemacht habt, dass sie gesagt hat, ihr würdet ja damit die Klimakatastrophe nicht aufhalten. Wie hat sie sich das denn vorgestellt? Hat sie sich vorgestellt, dass jeder Protest die Klimakatastrophe aufhält, würden wir da nicht bei Selbstjustiz ankommen? Was sagst du dazu?
Also ich fand das auch eine sehr, sehr, also bei der Begründung habe ich wirklich hinterfragt, was sie eigentlich jetzt genau damit sagen will und ob sie wirklich meint, dass Protest nur dann legitim ist, wenn er direkt eine Katastrophe verhindert. Weil das ist ja nicht von uns steuerbar. Das sind ja die fossilen Konzerne, Regierungen, die sich aktiv dazu entschlossen haben, dieses Verbrechen an der Menschheit zu begehen. Und Protest dagegen wird das ja, diesen Beschluss von denen ja nicht stoppen, grundsätzlich, weil die haben den ja schon gemacht. Und das passiert ja jetzt gerade schon. Das heißt, das ist ja gar nicht mehr in unserer Macht, das zu stoppen. Wir können ja nur alles in unserer Macht Stehende tun, um für Menschlichkeit und für Schadensbegrenzung einfach einzustehen. Die Begründung habe ich auch wirklich gar nicht verstanden. Und sie meinte damit halt, dass sie das nur legitim fände, diesen Protest, wenn wir damit direkt den Ausstoß von CO2 gestoppt hätten und quasi den, also generell den weltweiten Ausstoß an CO2. Das, was ja gar keinen Sinn macht, das liegt ja gar nicht in unserer Macht.
Zumal es vielleicht ja auch gar nicht in eurem Ziel lag, so, weil es ja doch bei unseren Blockaden um Symbolisches geht. Samira Akbarian, die Rechtswissenschaftlerin, hat dazu ja auch das Buch Recht brechen rausgebracht und genau da geht sie genau damit drauf ein. Und ich finde das eine sehr spannende Auslegung, dass man sagt, okay, es geht aber um symbolische Handlungen, es geht eben nicht darum, jetzt hier Selbstjustiz zu vollziehen. Und auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, naja, wenn jetzt Flüge ausfallen und Leute deswegen vielleicht nicht wohin fliegen oder dann halt Flugzeuge vollgepackt werden, dann die nächsten, weil es sich sozusagen aufstaut, dann ist ja schon weniger CO2 dann ausgestoßen worden.
Genau, also es macht eigentlich, die Begründung macht wirklich gar keinen Sinn und geht ja auch an der Bedeutung von dem Protest vorbei. Also sieht ja gar nicht, was dieser Protest eigentlich bewirken soll. Und ja, die Richterin hat es auch versucht, ihre Entscheidung zu legitimieren. Dadurch, dass sie davon geredet hat, dass sie Protest ja grundsätzlich schon als wichtig empfindet, aber nicht diese Form von Protest.
Das der darf halt nicht recht, stören, ne?
Der darf nicht stören und der darf vor allem, sie meinte auch, dass es ja demokratisch erwirkte Gesetze sind, der Paragraph der Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und dass wir deshalb ja nicht die demokratische Legitimation hätten, diese Gesetze zu brechen.
Ist ja genauso wie mit der Vergewaltigung in der Ehe. Also bis es abgeschafft wurde, war es einfach okay, so wie es mit Sklaverei okay war und so wie es mit den Rassengesetzen in den USA okay war. Also ich finde, da beißt sich die Katze in den Schwanz, zumal es auch interessant ist, dass Richterinnen früher nicht ihren Beruf ausüben durften und es da einen ganz bekannten Rechtswissenschaftler gab, der Radbruch heißt, der Gustav Radbruch, der gesagt hat irgendwie, der ist dagegen vorgegangen und hat das Gesetz gebrochen und hat da Frauen nur zugelassen, wenn ich es jetzt nicht, ja, schieß mich nicht tot aufs Detail und so. Also ich meine, selbst in der Justiz haben Leute das Gesetz gebrochen, weil halt, wenn ein ungerechtes Gesetz dort ist, dann verlangt das ja schon die Menschlichkeit und unser Gewissen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das und Gesetze sind einfach nicht gleichzusetzen mit Gerechtigkeit. Das dürfen wir nicht als Gesellschaft irgendwie missinterpretieren, weil Gesetze oft einfach genau dafür gemacht werden, die herrschenden Machtverhältnisse zu bestärken und beizubehalten. Und genau sowas wie legitimen Protest, den wir brauchen in einer Demokratie, auch zu verhindern und zu bestrafen. Und deswegen ist das nicht demokratisch. Und das ist, das finde ich immer ganz, ganz schlimm, wie RichterInnen sich selber als VerfechterInnen der Gerechtigkeit sehen. In Wirklichkeit sind sie nur VerfechterInnen von Gesetzen. Und das finde ich extrem traurig. Und von Machtverhältnissen, ganz genau. Und mit so einem Urteil schützt man ja den tödlichen Betrieb von Flughafen Stuttgart konkret. Und das ist ja einfach wirklich gefährlich für Menschenleben.
Ja, wo du es auch vorhin gesagt hast, also der Flughafen Stuttgart, aber bist du dir wirklich sicher, dass die Flughafen Stuttgart GmbH die Bösen sind? Also die werden doch bestimmt dort alles vor Ort mit grüner Energie machen. Das sind doch nur die bösen KonsumentInnen und die bösen Flughafengesellschaften. Also ihr habt doch da wirklich die Falschen getroffen. Bist du nicht dieser Meinung?
Ja, ich habe mir tatsächlich vor dem Prozess mal den Masterplan vom Flughafen Stuttgart zu Energie und Klima angeschaut.
Die wollen
Es gibt einen Masterplan. Und die wollen nämlich bis 2024 CO2-neutral werden. Damit meinen sie aber nur den lokalen Betrieb des Flughafens. Den wollen sie mit Sonnenenergie
Also du meinst herstellen. Die lokalen Flüge, dort im Umkreis von 3 Kilometern?
Nee, nicht mal die lokalen Flüge, sondern nur den Betrieb vom Flughafen selbst, also vom Flughafengebäude. Und damit wollen sie sich dann als CO2-neutral hinstellen. Und als ich das gelesen habe, ist mir wirklich schlecht geworden, weil ich das ist so heuchlerisch zu sagen, so, ja, okay, wir wollen vor Ort den Betrieb durch Solarenergie generieren und meinen damit, dass die über 650.000 Tonnen CO2, die unser Flugverkehr im Jahr verursacht, einfach verschwinden. Also das ist so heuchlerisch und damit einfach dieses Weiterbefeuern von der Existenzbedrohung von der Menschheit zu rechtfertigen und zu verharmlosen, ist für mich wirklich unfassbar. Unfassbar, dass man das dann auch noch publiziert.
Voll heuchlerisch oder man könnte es einfach sagen, Greenwashing.
Greenwashing,
Sehr gesteuert von den großen Ölkonzernen. Männer, die die Welt verbrennen, ist dazu auch ein schönes Buch und der Titel, worunter das Ganze steht. Ich würde gerne noch mal auf ein anderes Thema mitgehen, weil auch du und Anja gefühlt, nehme ich das so wahr, dass ihr eine Flatrate in Österreich euch zugelegt habt für Gefängnisse. Also, dass ihr jederzeit rein und raus könnt, also vor allem rein, raus, ja, kostet ein bisschen. Das ist irgendwie nicht drin in der Flatrate, aber magst du vielleicht dazu noch was erzählen?
Ja, genau, also in Österreich sind Ordnungswidrigkeiten, heißen in Österreich Verwaltungsübertretungen. Mhm. Und für die, das sind eben Geldstrafen, die du bekommst und für die gibt es immer eine Ersatzfreiheitsstrafe. Und Anja und ich haben beide über 30.000 Euro Verwaltungsstrafen insgesamt in Österreich bekommen und können die natürlich einfach nicht zahlen. Und in Österreich ist das dann gesetzlich so geregelt, dass du insgesamt maximal 6 Wochen am Stück dafür eingesperrt werden kannst. Aber wenn du die 6 Wochen am Stück drinnen warst, dann darfst du dann 6 Monate frei sein und musst dann wieder 6 Wochen rein.
Wenn du nicht sechs, arbeitet man dann so ab in den 6 Wochen, kurz zwischendurch?
Das ist irgendwie ganz unterschiedlich und ganz absurd, weil es gibt Strafen, die sind 100 Euro und 4 Tage und dann gibt es Strafen, die sind 100 Euro und 14 Tage. Also ganz unterschiedlich. Es ist
je nach Lust und Laune der Richter?
Je nach Lust und Laune der Polizei vor allem und auch der RichterInnen, die das dann, also die Polizei stellt die Strafen aus, dann gehen die vor Gericht, vor das Verwaltungsgericht und das kann die Strafe dann nochmal runtersetzen, aber machen sie nicht immer und meistens vor allem nicht bei Anja und mir. Und wenn man nicht 6 Wochen am Stück drin ist, sondern zum Beispiel nur 3 Wochen, dann hat man nicht diese Garantie, dass man dann 6 Monate frei sein kann, sondern dann kann man wirklich jederzeit eine Haftantrittsaufforderung bekommen und muss dann innerhalb von 2 Wochen dorthin. Wenn du dort nicht freiwillig erscheinst, dann holt dich dann die Polizei von zu Hause ab.
Krass.
Und letztes Jahr waren Anja und ich beide für 6 Wochen in Wien im Polizeianhaltezentrum. Das Gefängnis wird von der Polizei verwaltet auch noch. Und das war wirklich eine krasse Erfahrung dort, weil das ein Gefängnis ist, wo Menschen eingesperrt werden, die entweder abgeschoben werden sollen, also in Schubhaft sind, und Menschen, die vor allem einfach arm sind und ihre Strafen nicht bezahlen können und überhaupt keine Gefahr für irgendwen darstellen und die werden aus ihrem Leben gerissen. Da waren Mütter, die wurden von zu Hause abgeholt von der Polizei und ihre Kinder hatten dann keine Betreuung und sie wurden einfach mitgenommen und dann dort eingesperrt. Das ist völlig absurd, was dort passiert. Und man hört manchmal Menschen schreien einfach, weil man weiß, die werden jetzt aus ihren Zellen geholt und abgeschoben. Also es ist echt es sind krasse Umstände dort und die meisten Leute in Österreich zum Beispiel wissen gar nicht, dass das existiert. Und da hinter den Wänden von diesem Gefängnis und von allen Gefängnissen passieren Sachen, die nichts mit Recht, Gerechtigkeit oder sonst was zu tun haben und so unmenschlich sind. Und da wird so viel Gewalt ausgeübt, versteckt, dass es wirklich, es hat mich schon extrem geprägt, diese Zeit dort. Und dann waren wir dieses Jahr noch 3 Wochen in Klagenfurt im Polizeianhaltezentrum. Und jetzt kann quasi jederzeit eine Haftantrittsaufforderung kommen und ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal in Haft muss und für wie lange. Und das bringt schon sehr viel Unsicherheit in mein Leben, aber ich glaube, ich habe gelernt, damit umzugehen und damit zu leben. Ich glaube, das Gefährliche ist, wenn wir uns als Gesellschaft daran gewöhnen, dass Menschen für ihren Protest, für einen friedlichen Protest eingesperrt werden. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich lerne, damit zu leben, weil das ist jetzt Teil von meinem Alltag und einfach Teil vom Widerstand. Und Ich sehe nur, dass es echt gefährlich ist, wenn sich Menschen dran gewöhnen, dass das einfach alltäglich wird, dass Menschen für ihren moralisch richtigen Protest und für einen gesellschaftlich notwendigen Protest eingesperrt werden und ihnen damit jede Handlungsmöglichkeit genommen wird und sie bestraft werden für das Richtige. Und da sehe ich einfach, da mache ich mir mehr Sorgen um das, was das mit uns als Gesellschaft macht, als um das, was das mit mir macht.
Ich finde das eine sehr mutige Einstellung und ich habe das ja immer bei ganz viel bei KlimaaktivistInnen gesehen und zum Beispiel die Samira Akbarian beschreibt das auch so, dass wir uns da so verletzlich zeigen, ja, dass das ganz besonders ist, also dass wir die Gewaltfreiheit so hervorheben, dass wir irgendwie mit Namen und Gesicht da stehen und halt wirklich so ungeschützt da immer da sind und finde das moralisch ganz toll und frage mich gerade deswegen auch, aber wie bleibst du da als Mensch? So, also du sagst, du hast dich darauf eingestellt und ich bin auch darauf eingestellt, dass jederzeit eine Hausdurchsuchung kommen kann. Natürlich, wenn bestimmte Proteste ich mache, dann ist die Gefahr größer. Aber ja, trotzdem, also da braucht man ja auch Taktiken, was ist dein Geheimrezept damit umzugehen? Oder wie hältst du dich seelisch gesund? Wie hältst du dich körperlich auch da gesund? Wie packst du das?
Also, gute Frage, das frage ich mich auch ständig. Also das ist was irgendwie Teil von meinem Alltag geworden ist, mir diese Fragen zu stellen. Und ich glaube, ein ganz besonderes Privileg, das ich habe, das ich auch wirklich zu schätzen weiß, ist, dass ich ein soziales Unterstützungsnetzwerk habe von Freundinnen, die mich besuchen kommen, die mir Briefe schreiben werden, die mit mir, während ich auch nicht in Haft bin, darüber reden, mich mit mir packen, mit mir gemeinsam diese Vorbereitungen auch machen und wo ich weiß, dass die bedingungslos da sein werden, egal wann und wie und wo ich eingesperrt werde. Und das ist was natürlich ganz viele andere Menschen, die eingesperrt werden, nicht haben, dieses Privileg. Und ich glaube, das ist schon mal was mir ganz viel Sicherheit gibt und was ich auch für so wichtig halte, dass Menschen, die vielleicht nicht selber bereit sind, so eine Art von Protest zu machen und die Konsequenzen dafür zu tragen, zumindest, also ich hoffe, dass diese Menschen alle wissen, wie wichtig sie trotzdem sind für die Menschen, die das machen. Weil ich könnte das nicht schaffen ohne Menschen, die mich dabei unterstützen. Und ich hoffe, dass die immer wissen, wie extrem wichtig sie sind und dass sie wirklich maßgeblich dazu beitragen, dass ich überhaupt diese Möglichkeit habe. Und ich bin auch, also es ist schon schlimm zu wissen, immer wieder für so Wochenabschnitte in Haft sein zu können. Aber tatsächlich gibt mir das auch ein bisschen Sicherheit, weil ich weiß, ich habe das schon mal für so einen kürzeren Zeitraum erlebt. Und ich weiß, wie meine Psyche und mein Körper darauf reagiert. Und das und damit kann ich mich auch besser auf längere Haftzeiten einstellen, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, dass mich das, was mich da auch durchträgt durch diese Zeit, ist einfach dieses Wissen, dass ich auch nicht mit mir selber leben könnte, wenn ich nicht menschlich und moralisch das Richtige tun würde. Und gewaltfreier ziviler Ungehorsam in diesen Zeiten ist einfach moralisch und menschlich so richtig und wichtig, dass ich mich einfach als Mensch auch verpflichtet dazu fühle, das zu machen. Weil ich es nicht aushalten würde, diese ganzen Ungerechtigkeiten, der ganze Wahnsinn, der alltäglich passiert und die ganzen Menschen, die jeden Tag leiden müssen, das einfach nur anzuschauen und nichts zu tun. Und deswegen glaube ich auch, wenn ich jetzt zurückgehen würde in der Zeit und wüsste, was kommt und wüsste, wie es mir geht in Haft, würde ich mich trotzdem wieder dazu entscheiden. Und wenn ich darüber nachdenke, hilft mir das, mich auch sicher zu fühlen in dieser Situation, in dieser Ungewissheit und in dieser Situation, wo mir meine Freiheit eigentlich auch geraubt wird. Ja.
Es ist stark, stark und beeindruckend. Du hast vorhin auch gesagt, dass die Menschen in Haft ja keine Lobby haben. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass Jörg Alt ja auch in Nürnberg letztens in Haft war und das auch sehr öffentlichkeitswirksam beworben hat, sage ich mal so, und danach drüber gesprochen hat und sich auch für die Häftlinge dort einsetzen möchte weiter. Seid ihr irgendwie in Kontakt oder gibt es solche Bestrebungen auch in Österreich? Ich weiß, an sich in Deutschland habe ich nur mal in Berlin einen Artikel drüber gelesen, wo es um einen Häftling ging, der sich für seine Mithäftlinge eingesetzt hat. Aber auch in Deutschland ist ja, genau, also gibt es das Problem groß? Gibt es da irgendwie einen Ausblick, wie es sich ändern kann? Oder hast du da auch die Gedanken mitgemacht, ob sowas auch mit in den Aktivismus mit rein kann bei dir?
Ich finde auf jeden Fall, dass das Platz haben muss in dem Aktivismus, den wir machen. Weil das auch oft Menschen sind, die einfach vergessen werden von der Gesellschaft. Und da müssen wir hinschauen. Wir dürfen nicht Teil von dieser Gesellschaft sein, die wegschaut. Und ich habe in der Haft, hat mich das extrem wirklich mitgenommen, was da auch mit anderen Menschen passiert ist. Mhm. Und ich habe auch dort versucht, immer aktiv für sie einzustehen. Aber es ist wirklich krass, wie einem dort jede Möglichkeit genommen wird, indem einfach die Zellentür wieder zugeworfen wird. Und dann hat man natürlich gar keine Handlungsmöglichkeiten mehr. Ja. Und wir haben, also Anja und ich haben gegen die Umstände im Polizeianhaltezentrum, in dem wir waren, auch Maßnahmenbeschwerden vor Gericht eingelegt und die auch teilweise und oft gewonnen. Und womit wir uns als Personen sehr viel unbeliebter bei den Beamtinnen dort machen. Aber der Anwalt, der das mit uns gemacht hat, hat uns auch dazu ermutigt, das zu machen, weil das einfach auch strukturell was verändern kann, wenn sie Konsequenzen spüren für ihr Handeln. Und ich weiß, dass das für andere Menschen nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein ist, aber andere Menschen haben nicht mal die Möglichkeiten dafür, vor Gericht zu gehen danach. Die sind einfach nur froh, wenn sie wieder draußen sind und wollen das möglichst nicht mehr im Kopf haben. Deswegen versuchen wir so, immer wieder Beschwerden vor Gericht einzulegen. Und ich finde es auch extrem wichtig, einfach diese Geschichten von den Menschen nach draußen zu tragen und zu erzählen. Und weil die oft einfach kein Sprachrohr haben und auch gar nicht, und das ist auch oft mit Scham behaftet, dass man überhaupt in Haft ist. Und viele Menschen möchten da auch gar nicht drüber sprechen. Und trotzdem diese persönlichen Geschichten von den Menschen, ohne ihre Namen zu nennen, aber einfach was dort drinnen passiert, nach draußen zu tragen, sehe ich total in unserer Verantwortung, weil wir ein Sprachrohr haben, weil uns oft Medieninteresse und Gehör von der Gesellschaft geschenkt wird. Und ich glaube, wenn wir über unsere Hafterfahrungen sprechen, sind wir in der Verantwortung, auch über die Hafterfahrung von den oder über die Haftumstände dort zu sprechen und auch über die Geschichten von diesen anderen Menschen nach draußen zu tragen, um eben auch ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür zu schaffen, was da überhaupt passiert. Weil die meisten Menschen in der Gesellschaft haben ja da gar keinen Einblick darin, weil das nie kommuniziert wird. Und da sehe ich auf jeden Fall unsere Verantwortung. Und ich glaube, wir müssen alles immer in unserer Macht Stehende tun, um mit diesen Menschen solidarisch zu sein und alles dafür zu tun, dass sich diese Umstände ändern.
Ja, solidarisch ist ein gutes Stichwort. Also erstmal, ich bin da voll bei dir und ich war noch nicht viele in Haft, um da irgendwie so die Einblicke mit zu haben, wie schlecht es teilweise anderen Menschen dort geht. Ich weiß nur, dass auch in Mannheim der Knast sehr hart sein soll und es irgendwie für die Leute dort echt doof ist und es viel Gewalt gibt, einfach die ja oft davon kommt, dass die Bedingungen so doof sind und die Leute, dass sich dann einfach halt mit hochkocht, dadurch die Stimmung. Und ich meine, wir wissen es alle, wenn es uns gut geht, dann sind wir gerne und leichter, glaube ich, nett zu anderen Menschen und liebevoll und so weiter. Und ich meine, wenn es uns allen schlecht geht, dann oft ist ja Gewalt auch einfach nur ein Ausdruck davon, ein Hilfeschrei, dass wir selbst Liebe brauchen, um es vielleicht auf eine Meta- und eine buddhistische Ebene zu heben. Es gibt da auch tausend andere Interpretationen, sicher. Und genau. Aber weil du gerade auch gesagt hast, solidarisch, du hast es ja auch erwähnt in eurem Statement, dass der Zivilisationskollaps sehr wahrscheinlich kommen wird und auch schon beginnt. Wir haben gerade Gerichte, die entschieden haben, oder ein Gericht hat gerade entschieden, dass auch Inselstaaten, wenn sie untergehen, selbst noch Rechte haben und quasi auch, ich glaube, das Recht auf Entschädigung von anderen Ländern, finde ich eine ganz starke Entscheidung. ja, in Richtung Kollapsvorbereitung ist ja auch der Tatsche Müller großer Verfechter davon. Vielleicht die Frage dahingehend, also wie geht es bei dir gerade weiter und wie geht es auch weiter mit der Klimabewegung? Kannst du da, als Klimabewegung in Österreich, kannst du da einen kleinen, ja, vielleicht Ausblick geben, falls es da einen gibt? Und wenn nicht, dann imaginieren wir einen.
Also ich glaube, eben, wir haben ja mit der, also die letzte Generation hat sich ja auch in Österreich aufgelöst und ihre Proteste eingestellt und beendet. Und das einfach, weil ja auch das Narrativ von wir sind die letzte Generation, die die Kipppunkte und den Klimakollaps aufhalten kann, gar nicht mehr gestimmt hat. Und das, ich glaube, wir müssen uns jetzt fragen als Menschen, wie wollen wir diese entsetzlichen Zeiten, die schon da sind und die immer schlimmer werden, miteinander erleben? Also wie wollen wir miteinander umgehen? Und wollen wir wirklich den Menschen, die uns in diese Zerstörung gebracht haben, in den Verantwortungspositionen lassen? Und ich glaube, wir müssen uns, ich glaube, es braucht mehrere Dinge. Wir schlittern ja auch in Richtung Faschismus, auch in Österreich. Und ich glaube, was wir auf jeden Fall brauchen, ist Menschen, die massenhaft im gewaltfreien zivilen Ungehorsam trainiert sind und sich gegen Ungerechtigkeiten aktiv stellen. Ich glaube, wir müssen uns vor Abschiebeflugzeuge kleben, alle miteinander. Wir müssen solidarisch, wenn Ungerechtigkeiten passiert, handeln und direkt eingreifen als Zivilgesellschaft. Das sehe ich als extrem wichtig. Weil es so viele Menschen gibt, die in erster Linie mal unter diesen Machtverhältnissen, die immer stärker verschärft werden, leiden. Und wir müssen, glaube ich, solidarisch mit denen sein und unsere Privilegien nutzen, und unser Wissen und unsere Gewaltfreiheit und unsere Verpflichtungen und unsere Verantwortung im zivilen Ungehorsam wahrnehmen und auch da wirklich solidarisch handeln, aktiv. Und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir uns fragen, wollen wir wirklich den Menschen, die auf der Regierungsbank sitzen, die Verantwortung für unser Zusammenleben geben? Und wollen wir damit auch wirklich Konzernen und der Wirtschaft also die Entscheidung dafür in die Hand geben, wie wir als Gesellschaft gemeinsam leben wollen? Und ja, ich glaube, wir müssen uns vor allem das in erster Linie überlegen, wie können wir Entscheidungen anders treffen für uns als Menschen, wenn wir der Regierung nicht vertrauen können. Und das nicht in einer Form, wie die Rechtsextremen das machen, dass wir dann einen Diktator brauchen, der dann über unser Leben diktiert, sondern eben wir gemeinsam als Gesellschaft, als Gemeinschaft miteinander Entscheidungen treffen, weil ich schon der Überzeugung bin, dass wenn Menschen zusammenkommen und sich austauschen, gemeinsam auch zu guten Entscheidungen, die für die Mehrheit der Menschen gut sein kann, kommen können. Und ich glaube, es braucht beides. Ich glaube, es braucht weiterhin zivilen Ungehorsam, als es braucht auch eine strukturelle Veränderung von wie wir auf Bundesebene Entscheidungen treffen, weil die Zeiten, in denen wir leben, werden immer schlimmer werden. Das heißt, wir müssen auch immer mehr aufeinander schauen und uns gegenseitig helfen und miteinander Entscheidungen treffen. Und ja, ich glaube, das braucht es auf jeden Fall beides. Und die Klimabewegung, ich glaube, die ist gerade einfach auch die muss sich gerade umstrukturieren, einfach zwangsweise, weil sich die wissenschaftlichen Fakten weiterentwickelt, also die wissenschaftliche Lage weiterentwickelt hat. Yeah. Wir haben ja jetzt einfach eine ganz andere Situation als vor 7 Jahren. Also deswegen, glaube ich, ist es auch ganz natürlich und ganz gut, dass die Klimabewegung sich gerade umstrukturiert und schaut, okay, wie gehen wir jetzt denn damit um, dass die Lebensgrundlagen kollabieren und Kipppunkte kippen und damit immer mehr Menschen sterben und leiden werden. Wie gehen wir damit um? Und ja, das sehe ich als eigentlich sehr positiv, dass es da gerade eine Umstrukturierung und ein Umdenken gibt.
Ja, cool. Danke für diesen Einblick. Dann, ja, kann ich nur noch sagen, alles Gute weiterhin. Ich hoffe, dass der nächste Haftantritt noch lange weit weg ist und du noch eine schöne Zeit draußen hast. Und auch alles Gute für die nächste Instanz in Nürtingen im Amtsgericht. Wir werden bestimmt berichten und seid dabei, wenn ihr das wollt, dass Leute vorbeikommen. Aber ich finde es immer ganz schön. Und ja, in diesem Sinne, hab noch einen
Danke
schönen Samstag.
Danke dir. Du auch.
Danke dir.
Tschüss. Ciao, ciao.
herzlich willkommen zurück. Raoul hat mit Laila gesprochen. Das war ein spannendes Gespräch. Und wir sprechen jetzt weiter über die Nachfolgeprojekte der letzten Generation. Und ich bin ja bei der neuen Generation aktiv und kann deswegen da jetzt mal kurz ein Wrap-up geben. Haben wir auch schon öfters versucht, quasi in unseren Podcast-Folgen darüber zu sprechen oder darüber abzudaten, was geht bei den beiden Nachfolgekampagnen, auch um euch quasi abzuholen, wo geht der Widerstand weiter, und da dann quasi zu schauen, wo sieht man sich, wo kann man sich vorstellen, sich einzubringen. Genau, und deswegen erzähle ich jetzt ein bisschen was über die neue Generation. Und zwar halten wir gerade auch wieder ganz viele Vorträge. Die Folge kommt ja schon am Morgen raus. Da macht es ja sogar richtig Sinn, die Städte zu erwähnen. Genau, falls ihr aus der Nähe kommt, wir halten gerade Vorträge in Halle, in Leipzig, in Bonn und in Lingen. Das sind schon so Termine, die so 100% feststehen. Und dann kommen aber noch richtig, richtig viele dazu. Es sollen so in einem Dutzend Städten noch Vorträge gehalten werden, um so den Einstieg zu ermöglichen und um über die nächste Protest Phase, die halt ansteht, zu sprechen, Leute abzuholen und ihnen zu erzählen, wie sie sich da einbringen können, was für Möglichkeiten es da gibt. Und das ist auf jeden Fall gerade eine Sache, die man natürlich auch von der letzten Generation noch kennt. Vorträge im ganzen Land halten, versuchen Lokalgruppen aufzubauen und so weiter. Und dann gibt es zwei verschiedene Protestangebote, die die neue Generation gerade anbietet, macht. Und zwar ist ja die neue Generation als Nachfolgeprojekt von der letzten Generation hat immer noch den Fokus mit der Klimakatastrophe, dass man darauf aufmerksam machen muss, dass wir da eine Veränderung brauchen, hat aber gleichzeitig aufkommenden Faschismus, Allianz der Rechten und Reichen mit reingenommen in diesen Themenkomplex, für den man auf die Straße geht. Und deswegen haben wir zwei verschiedene Protestangebote, wo Menschen das quasi einfach in den Lokalgruppen oder auch in einem Freundinnenkreis oder sowas ausprobieren können. Das ist einmal der Bildwechsel. Da kann man online auf unserer Webseite so eine alternative Bildzeitung bestellen, die jemand im Grafikteam designt hat. Richtig toll. Danke an der Stelle. Also eine Zeitung, die ohne Hetze, ohne spalterische Information, Stimmungsmache, was auch immer, wie halt die Bildzeitung ist, vom Springer Verlag, die kann man sich bestellen und kann man die austauschen in Supermärkten. Und es gab auch da mal einen Artikel zu, vielleicht verlinke ich den später in der Beschreibung, dass das gar keine Straftat darstellt, die Polizei das geprüft hat, aber dadurch, dass die Bildzeitung dann zum Beispiel, also die Original-Bildzeitung unterm Klopapier versteckt wird oder sowas, verletzt sie ja nicht den Laden und somit ist es kein Diebstahl. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, die man mal ausprobieren kann. Bildzeitung, also deswegen Bildwechsel, weil man die Bild auswechselt. Ich glaube, es ist naheliegend. Und das andere Protestangebot, was auch relativ gut umsetzbar ist, ist, dass man über unsere Webseite Sticker bestellen kann, um auf die Allianz aus Rechts und Reich, also aus der Allianz in dem Fall, der Chef von Müllermilch und Alice Weil, die gesagt haben, irgendwie sie sind befreundet, können sich hier Regierungsposten für ihn vorstellen und so weiter. Also, dass da einfach eine Verbindung ist zwischen den beiden und das halt einfach so ein Beispiel ist, wo die Allianz aus Rechten und Reichen, die so gefährlich ist, wo das halt sehr deutlich wird und deswegen kann man Sticker bestellen, um die auf Müllermilchprodukte zu kleben in Supermärkten und dann kann man da noch einen Brief, kann man sogar noch weitergehen, macht hier die Lokalgruppe in Berlin gerade, weitergehen mit der Geschäftsführung von so einem Laden ins Gespräch zu kommen, zu versuchen zu erwirken, dass das Produkt aus dem Laden genommen wird, weil kein Faschismus im Kühlregal und so weiter. Also das ist so, sind so zwei verschiedene Protestangebote, die gerade so da sind, bis zu der nächsten Protestphase, um das mal im LG-Sprech zu sagen. Und zwar spreche ich von den Revolution Days der neuen Generation. Und die neue Generation hat ja neben dieser Erweiterung des Themenschwerpunkts auch noch ein Stück von der Strategie geändert. Also es gibt immer noch im gleichen Protestkonsens wie bei der letzten Generation friedliche Proteste. Aber wir knüpfen das quasi zusammen mit einem Parlament, was wir selbst aufbauen. Also das hat jetzt schon einmal stattgefunden, habt ihr vielleicht ja auch mitbekommen. Ich gehe jetzt nicht so tief rein, aber ich gebe kurz ein Wrap-up. Also dass quasi jetzt gerade bis zum 24.8., also noch ein paar Wochen, der Lostopf für dieses Parlament der Menschen offen ist. Alle Menschen ihren Namen da reinschmeißen können, wenn sie Bock haben, in so einem Parlament zu sitzen und über eine Fragestellung zu diskutieren. Wir wollen da versuchen, also da sind so verschiedene Kriterien von Diversität drin, dass wir wirklich versuchen, einen Querschnitt der Bevölkerung abzubilden in diesem Parlament. Aber erstmal können alle Menschen ihren Namen in diesen Lostopf reinschmeißen und dann kann man im besten Fall ausgelost werden und diskutieren mit anderen Menschen bei diesem Parlament der Menschen über eine Fragestellung. Da kann ich auch gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber das ist so eine Sache, die ich hier auf jeden Fall noch reingeben wollte. Also, dass ihr euren Namen voll gerne in den Lostopf schmeißen könnt. Und wenn ihr aber sagt, ihr könnt das euch gerade nicht vorstellen, in so einem Parlament der Menschen zu sitzen, zu diskutieren, dann könnt ihr bei unserem Crowdsourcing mitmachen. Da sammeln wir gerade, und da kommen wir uns schon, nähern wir uns so ein bisschen der Fragestellung, worüber das Parlament der Menschen diesmal diskutieren wird. Dem nähern wir uns schon ein bisschen. Und zwar sammeln wir vorab, bevor das Parlament der Menschen das erste stattfindet, aus ganz Deutschland Beispiele und Erfahrungen zum Thema Korruption. Also, dass Menschen quasi einreichen können, welche Erfahrungen haben sie schon mit Korruption gemacht, in ihrem vielleicht sogar direkten Umfeld. Was können Sie uns da berichten oder welche Beispiele können wir da sehen? Was liegt gerade irgendwie oben auf? Was hat irgendwie einen besonders empört in letzter Zeit? Und das machen wir quasi noch vorab. Bevor das Parlament der Menschen stattfinden wird, sammeln wir diese Beispiele von Korruption ein. Und dann läuft das quasi alles zusammen. Also dann haben wir diese ganzen Beispiele von Korruption aus ganz Deutschland gesammelt auf dem Tisch. Die Menschen vom Parlament der Menschen, die ausgelost werden, werden sich damit einmal beschäftigen. Also tief reingehen in das Thema Korruption, darüber eine Art Bericht verfassen, irgendwie diese Informationen zusammenfassen, damit sie auf dem Tisch liegen. Dieser Bericht über Korruption wird dann quasi zusammengeführt in dem Parlament der Menschen mit den häufigsten Ergebnissen aus vergangener KlimabürgerInnen-Räten, weil halt eben die Frage ist, okay, warum hat es schon irgendwie 100 Klimaräte gegeben, aber nicht so wirklich Wirkung dahinter? Warum ist das so? Warum passiert da quasi nichts? Warum werden diese Sachen nicht umgesetzt? Warum blockiert politisches Versagen den Klimaschutz immer noch? Das heißt, wir werden quasi dieses Mal im Parlament der Menschen, und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euren Namen in den Lostopf werfen, über Korruption erst sprechen und dann über das Zusammenbringen mit Ergebnissen aus früheren KlimabürgerInnen-Räten. Und wie das die neue Generation so macht, folgt dann quasi auf dieses Parlament der Menschen, was zu Beginn dieser Revolution Day stattfinden wird, Protest. Also da werden dann quasi diese neuen, also hoffentlich kommen da aus dieser Zusammenführung aus Korruption, KlimabürgerInnenräte, viele Perspektiven aus ganz Deutschland, kommt da was Neues raus und dann können wir quasi das auf die Straße tragen und in Berlin wieder laut sein. Und das ist so ein bisschen das, was die neue Generation macht, das Zusammenspiel aus Einmischen und Aufbauen. Einmischen in das aktuelle politische System und Sachen, die da schieflaufen und Aufbauen von so einer Alternative von einem Parlament der Menschen. Und das geht dann quasi auch immer in unseren Protestphasen ganz eng zusammen.
Richtig spannend. Danke, dass du so schön zusammengefasst hast. Ich hatte gerade noch so einen Gedanken, weil ja, ihr so sehr auch diesen Finger auf die Zusammenarbeit von Rechten und Reichen legt und musste da sehr daran denken. Wir hatten jetzt vor ein, zwei Wochen hier in Ringsburg, da waren auch ein paar Leute von der neuen Generation, glaube ich, mit dabei, eine Demo. Wir haben in Ringsburg ja eine Fürstin, Gloria von Thurn und Taxis, die auch deren Familie den größten privaten Waldbesitz deutschlandsweit hatte, und die hat Alice Weidel eingeladen, und das war nicht die erste hohe AfD-Funktionärin, Person, die da irgendwie war. Sie hatte auch schon Maximilian Krah in den letzten Jahren zu Besuch und ist auch viel verbandelt eben mit, es hieß nur bei Hallo Reichelt oder so, die in dessen Podcast oder YouTube-Format und so. Und ja, das war irgendwie auch wieder so ein krasses Beispiel von, okay, die sind so krass vernetzt, da sind ganz viele Verbindungen und Streben, und es ist wichtig, da auch immer wieder den Finger drauf zu legen und drauf zu zeigen. Ja, hat sich gerade gerade noch so als Assoziation aufgesprungen. Und da habe ich auch ein paar orangene Regenschirme, glaube ich, gesehen auf der Demo.
Süß, wie schön. Ja, Ronja, auch wenn du gerade in keiner der Nachfolgeprojekten so richtig tief drin bist, hast du gesagt, du kannst dir vorstellen, über das Widerstandskollektiv zu sprechen, was die gerade so machen, was da gerade Termine sind, die anstehen. Genau, magst du das mal machen?
Ja, voll gerne. Genau, also ich bin, wie gesagt, gerade in keiner Gruppe so super drin, aber ich war tatsächlich zu Besuch beim Peak-Wochenende in Ulm. Das Widerstandskollektiv hat ja so das Motto, selber machen Also das, was die Politik gerade nicht umsetzt, wo einfach nichts vorangeht, statt groß zu appellieren an die da oben und so, ist das Motto, die Sachen einfach selber in die Hand zu nehmen und umzusetzen. Und genau, da sind einige Menschen zusammengekommen in Ulm zu einem Wochenende. Das war Anfang, Mitte Juli, ich glaube so vom 11. bis zum 13. Juli. Und haben da verschiedenste Proteste gemacht. Es gab eine Küfer, eine gemeinsame Unterkunft. Und genau, was so gemacht wurde, war unter anderem einfach neue Zebrastreifen zu malen. Wir haben ja oft das Problem, dass an bestimmten Straßen eigentlich wichtig wäre, einen Übergang zu schaffen. Und da gab es eine Critical Mass, also mit Fahrrädern quasi wurde auf der Straße gefahren, eine Fahrraddemo gemacht. Und dann sind sie an einer Stelle stehen geblieben und haben einen regenbogenfarbenen Zebrastreifen gemalt auf die Straße. Aber es gab nicht nur Proteste am Tag, sondern auch Proteste in der Nacht. Es wurden 30er-Zonen erweitert. Ihr kennt vielleicht diese Schilder, wo 30er-Zone ist, aber drunter so eine Einschränkung, so nur von 22 bis 6 Uhr oder nur irgendwie während Schulzeiten. Und da sind Menschen nachts hingegangen, haben diese Schilder abgeschraubt und somit die Einschränkung der 30er-Zone aufgehoben und die 30er-Zone 24/7 alle Tage die Woche etabliert. Das war zum Beispiel noch einige Proteste, die umgesetzt wurden. Und ein weiteres Highlight, was ich wirklich sehr spannend fand, ist ja schon, haben wir die letzten Male schon erzählt, dass Fahrradwege gemalt werden auf die Straße. Und Ulm ist jetzt einen Schritt weiter gegangen und hat ein Fahrradwegmobil gebaut. Es war quasi ein Fahrrad, ich glaube ein Lastenfahrrad, bei dem hinten Farbe auf die Straße gemalt wurde, wenn man vorne eine der Bremsen wurde quasi als Bremse umfunktioniert und zum Farb um den Farbstrahl auszulösen, und dann konnte man sehr viel Fahrradweg in sehr kurzer Zeit gestalten, indem sie da entlang gefahren sind und immer im Abstand ein Psch kam und ein Fahrradstreifen gemalt wurde. Auf jeden Fall sehr kreativ, da waren gute BastlerInnen am Start, das aufzubauen. Und genau, ich bin eben zu Besuch gewesen, habe da am Sonntag beim Abschlussbrunch, wo nochmal irgendwie alles reflektiert wurde, nochmal alle zusammenkamen, ein kleines Konzert gespielt. Deswegen war ich kurz vor Ort. Ich hatte leider den Rest des Wochenendes keine Zeit, bei den Protesten dabei zu sein, aber habe mir eben ein bisschen was erzählen lassen. Ansonsten, was ich auch noch mitbekommen habe und sehr witzig fand, ist noch ein kleiner Bericht aus Aschaffenburg. Aschaffenburg ist gerade auch sehr dolle dabei, immer irgendwelche kreativen Sachen sich auszudenken. Die haben jetzt Beet-Bikes etabliert, als kleinen Gedankenanstoß im Alltag von den Menschen, dass ja eigentlich Innenstädte nicht immer so grau sein müssen, sondern da überall Platz wäre, um alles etwas grüner zu gestalten. Und die haben Fahrräder genommen und hinten große Fahrradanhänger dran gemacht und da drin Beete angelegt. Und es gab das bunte Beetbike, jetzt kam ein grünes Beetbike dazu, also es ist eine eher mit bunten Blumen, eins jetzt eher was sehr grün gestaltet ist. Und genau, machen da einfach ein bisschen kleine Zeichen in der Innenstadt für, ja, eine Aufforderung auch an mehr Anpassung an der Städte. Du hast es ja schon gesagt vorhin, Lina, die Klimakatastrophe, die Kipppunkte sind teilweise schon am Kippen und wir müssen uns darauf einstellen, dass alles schwieriger wird, dass wir gewisse auch Anpassungsmaßnahmen nicht drumherum kommen. Und da gehört auf jeden Fall auch ein Begrünen der Innenstädte dazu. Und das hat Aschaffenburg selbst in die Hand genommen. Das waren so zwei Sachen, die auf jeden Fall passiert sind in den letzten Wochen. Und ein kleiner Ausblick. Jetzt gerade ist es etwas ruhiger ums Widerstandskollektiv, weil sie gerade 2, 3 Pausewochen haben, um ein bisschen regenerativ auch unterwegs zu sein, ein bisschen sich zu erholen von den letzten Wochen. Aber dann geht's wieder los im September. Anfang September ist das Rest and Resist Camp in München. Das ist kurz bevor dann die Protestphase gegen die IAA in München startet, gegen die Automobilmesse. Und genau, also wenn ihr Lust habt, da in München mit zusammenzukommen, euch zu vernetzen, euch auch ein bisschen zu erholen, dann könnt ihr euch anmelden für das Rest and Resist Camp vom 4. bis zum 9. September in München. Und alle, die Bock haben, dann noch weiter Protest zu machen, können gleich vor Ort bleiben und noch gegen die IAA protestieren.
Vielen Dank, Ronja, fürs Teilen, was beim Widerstandskollektiv gerade so passiert. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende von unserer Podcast-Folge und haben ein bisschen was darüber erfahren, was bei der letzten Generation, bei der neuen Generation, beim Widerstandskollektiv so geht. Überlegt euch, wo könnt ihr euch irgendwie einbringen, besucht Vorträge, Camps, was auch immer, informiert euch auf den Webseiten. Ich packe die auch voll gerne nochmal in die Beschreibung dieses Podcasts rein, dann könnt ihr euch da auch informieren, wo ihr euch so seht. Und dann freuen wir uns, euch in einem Monat wieder zu hören.
Ja, danke fürs Zuhören.
Danke
fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.